Liebe Fugis, es ist Sonntagabend, der 12. Juli. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Dafür heute mit besonderem Gast und wunderschönen Themen für euch. Markus, was hast du für eine Schlagzeile dabei, in der wir das Gold suchen?
Ja, ich werde über die Rapperin Ikki Mel im ZDF-Morgenmagazin berichten. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe zwei Themen dabei. Ich habe einmal Erdogan und seine seltsamen Staatschefs Gastgeschenke und ich habe Kultur auf Rezept. Kunst wird Gesundheitspolitik als Kunstthema dabei und ich habe eine tolle Gastkolumne mitgebracht von Frank Berzbach, dem Autor und Freund des Hauses. Der spricht über den Kinofilm zu Ingeborg Bachmann.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Liebe Fugis, eine Knallermeldung habt ihr bestimmt, haben wir diese Woche gehört. Staatschef Erdogan verschenkt Knarren, customized Knarren auf dem NATO-Gipfel in Ankara. Was es mit diesem Staatsgeschenk auf sich hat, in welcher Tradition das steht und was wir da vielleicht rauslesen können, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Was ist passiert? Es gab einen NATO-Gipfel in Ankara am 7. und 8. Juli. Da hat Recep Tayyip Erdogan den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs ein, ich sag mal, ungewöhnliches Gastgeschenk gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Es gab einen personalisierten Revolver. Nicht das geile Beatles-Album, nee, eine richtige Wumme, Leute. Eine 357er Magnum, wenn ich das richtig recherchiert und gesehen habe. Außerdem gab es dazu nicht nur das symbolische Geschenk, sondern das war so ein edler Holzkasten. Da war auch gleich scharfe Munition dabei. 6 Schuss und eine Ausfuhrgenehmigung, weil du kommst dann da als unwissender Staatschef an und kommst dann mit einer scharfen Waffe und Munition wieder raus. Deswegen gab es eine Ausfuhrgenehmigung. Es gab, so viel als Spoiler, dazu erzähle ich gleich mehr, natürlich trotzdem diverse Probleme bei der Ausfuhr und überhaupt so Probleme auch. Das Spannende finde ich, Markus, darüber müssen wir gleich noch sprechen, ist halt, dass der Name der Empfänger auf den Lauf dieser Waffe graviert war. Da gab es doch so eine Schatulle mit türkischer Flagge und NATO-Logo drauf, so wurden die präsentiert sozusagen. Und die Waffe ist ein seltenes Modell von einem türkischen Staatsrüstungshersteller, MKE. Und da sind wir natürlich nicht nur bei der Knarre, sondern auch bei dem symbolischen Wumms, der damit einhergehen soll. Das ist sozusagen die erste Revolver-Handfeuerwaffe, die in der Türkei produziert wurde. Das heißt, es ist klar, es ist nicht nur ein persönliches Präsent, sondern es geht auch um die türkische Rüstungsindustrie, um die Rüstungsproduktion, die nationale Industriegeschichte, die hier repräsentiert werden soll. Für viele Staatsgäste wurde dann ja sofort irgendwie ein logistisches und auch ein rechtliches Problem draus. Keir Starmer aus UK zum Beispiel ließ die Waffe sofort in der britischen Botschaft zurück, weil es die britischen Waffengesetze gar nicht erlauben, das mit einzuführen. Merz Revolver wurde auch in der deutschen Botschaft übergeben, um dann ordnungsgemäß eingeführt und inventarisiert werden zu können. Ursula von der Leyen will die Knarre überhaupt gleich einem Militärmuseum übergeben. Also man sieht, das seltsame Geschenk hat dann auch gleich für Probleme gesorgt überall. Und belegt ist, und das fand ich so spannend, dass es eben viel weniger ein symbolisches Geschenk ist. Der Revolver selbst wäre zwar aus meiner Perspektive Bad Taste, aber ein symbolisches Geschenk, aber das ist ein funktionsfähiger Revolver mit scharfer Munition. Also das ist, finde ich, noch viel symbolträchtiger, bedeutet nochmal was ganz anderes. Auch diese 6 Patronen. Ich glaube, oder ich kann das für mich irgendwie so einordnen, dass es eben um eine Bühne geht, einerseits um die türkische Rüstungsindustrie eben zu repräsentieren und gleichzeitig ist natürlich auch ein strategisches Machtinstrument. Es gibt natürlich schon seit 2015 hat Erdogan schon mal formuliert, dass die Abhängigkeit ausländischer Rüstung zu beenden für die Türkei. Es geht darum, dass das Land ein aufstrebender Rüstungsexporteur ist, auch mit Drohnen, Munition, Militärtechnik. Also wir sind wieder in einem großen Aufrüstungs Debatte, in der wir schon die letzten Wochen und Monate sind und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Ausrutscher und eben nicht nur Bad Taste, sondern eine bewusste Symbolhandlung, Symbolpolitik. Die Türkei wird hier als wehrhafte, eigenständige Rüstungsnation genutzt. Der NATO-Gipfel wird eher zu so einer Art internationalem Showroom umfunktioniert für das und ich glaube, dass diese Irritation ist dann überhaupt kein Zufall. Es sind nicht so Softpower-Geschenke wie sonst, aber irgendwie so ein Kunst- oder kulturgeschichtlicher Quatsch wie Kulinarik, Geschichte, Handwerk, Bücher oder so, sondern Hardpower. Der diplomatische Gegenstand ist in dem Fall irgendwie eine Waffe. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie es euch ging, Fugis. Ich musste aber sofort an so harte Mafia-Filme denken, wo immer der Name des zu Tötenden auf diese Munition, auf diese, auf die Pistolenkugel graviert wird. Und das ist natürlich was ganz anderes, das kann man jetzt nicht unterstellen, aber die Assoziation von Macht und dieser Machtdemonstration und überhaupt diesem archaischen Geschenk hat es bei mir zumindest sofort ausgelöst. Und da bleibt zurück dann so ein bisschen Nationalstolz, militärische Stärke, die Eigenständigkeit, die Machtdemonstration der Türkei. Und ja, ich finde, das hat halt diesen starken, krassen Symbol gehalten. Ein Staatsgeschenk ist nie nur ein Geschenk, es ist immer Miniatur-Außenpolitik. Es gab auch in der Vergangenheit schon richtig verrückte Geschenke, diplomatische Geschenke. China nutzt seit Jahrzehnten Pandas als diplomatische Symbole. Kennst du vielleicht, kennt ihr die Geschichte? Richard Nixon zum Beispiel hat schon 62 bei seiner China-Reise 2 Pandas geschenkt bekommen. Das nennt sich dann Panda-Diplomacy sozusagen. Es gab auch schon Komodo-Warane, die aus Indonesien für US-Präsidenten verschickt wurden. Käseleibe, Kunstwerke, Schatullen. Es gab sogar luxuriöse Fahrzeuge in der Geschichte dieser seltsamen diplomatischen Geschenke. Ja, und passend zum Zeitgeist gibt es jetzt eben eine Knarre. Und meine Haltung davon, also ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Berichte gelesen und die sind oft so, ja, ein bisschen absurd, auch belächelnd. Ich persönlich muss sagen, ich fand das, auch wenn ich es jetzt lustig erzählt habe, ich finde das schon skandalös, muss ich schon echt sagen. Also wenn dann ein vermeintlich demokratischer Präsident anderen Staats- und Regierungschefs Waffen, gravierte Waffen und scharfe Munition schenkt, das ist irgendwie total daneben. Das ist symbolisch, toxisch und ästhetisch auch komplett aus der Zeit gefallen. Klar, es geht jetzt vielleicht darum, Rüstungsfähigkeit zu zeigen, aber das ist ja genau das Problem, finde ich. Ist das das Bild, das du von einem NATO-Gipfel auch senden willst, ausgerechnet jetzt eine Faustfeuerwaffe? Was ist denn dann die Message? Wehrhaftigkeit, Kriegsbereitschaft, in Trump-Manier solche Männlichkeitsrituale mit einer richtig großen Waffe. Hier, jetzt kann ich mit einer personalisierten Wumme nach Hause. Richtig cooler Gipfel so. Also ich glaube, wer beim NATO-Gipfel Revolver verteilt, verwechselt Diplomatie mit einem Mafia-Film. Meine Assoziation dazu habe ich schon gesagt. Und außerdem finde ich es einfach peinlich. Du könntest hier Kultur zeigen, Geschichte, Literatur. Ich habe schon gesagt, irgendwie Gastfreundschaft und so eine Gemeinsamkeit. Und wenn du dann eine Waffe verschenkst, ist das irgendwie nicht originelle Diplomatie, sondern toxische Symbolpolitik. Markus, ich will wissen, wie du das gesehen hast. Wie siehst du das, wenn, oder was sagt es über eine politische Gegenwart, wenn der NATO-Gipfel dann nicht als kulturelle oder politische Plattform alleine genutzt wird? Markus pustet schon seine Fingercalls aus vor der Antwort, sondern eben mit so einer diplomatischen Schrulligkeit oder mit einer harten Botschaft, wie heute Macht inszeniert wird. Was ist das für dich?
Also wenn man sich mit Erdogan auseinandersetzt, das möchte ich jetzt nicht zu vertiefen, dann sind wir nicht in der Gegenwart, da sind wir natürlich in der Vergangenheit, die er sozusagen die Vergangenheit in die Gegenwart zwingt, dass es unglaublich archaisch ist, unangebracht ist, dass es natürlich Symbolepolitik ist, alles was du gesagt hast, geschenkt, es hat einen Interpretationsspielraum, den es öffnen kann. Also in Bader-Meinhof-Komplex wurde ja Andreas Bader gespielt von Moritz Bleibtreu in den Mund gelegt, nur die Knarre löst die Starre. So, und das ist sozusagen ein Moment zu sagen, okay, es muss vielleicht eine neue Form von Machtpolitik geben, eine neue Form von auch Durchsetzung von Macht. Und das hat ja, man hat ja sehr oft in der ersten Amtszeit von Donald Trump von Wild-West-Methoden gesprochen und so weiter. Erdogan ist Buddy von Donald Trump, also diese archaische Männlichkeit, beide sind wahrscheinlich totale Western-Fans und also dieses Moment Borderland-Thema und dann setzt man sich durch und man, ja, also man besetzt Land, man überschreitet Grenzen, man muss sich durchsetzen, das ist der Kampf auf Leben und Tod, also all diese Symboliken und Metaphorisierungen, die man reinlegen kann, haben eigentlich nur ein Ziel, dass darüber gesprochen wird, weil wer sowas macht, der weiß, er ist Gesprächsthema für die nächste Zeit. Da wird also seine Person in den Vordergrund gestellt, weniger die Inhalte des Gipfels selbst. Dann wird darüber gestellt, also hier ist eine neue Form von Machtdemonstration, Machtpolitik, Symbolpolitik, die stattfindet. Das wird in den Vordergrund gestellt, nicht die aktuellen Themen wieder. Und das ist alles sozusagen auf Stärke, auf Macht, auf Kontroverse, auf auch eine neue Form von, wie muss Politik laufen, damit endlich endlich wieder was vorangeht. Wir haben gerade wieder die neuen Kriegshandlungen im Iran, also ne, wo genau so Politik gemacht wird, also eben Symbolpolitik, die nicht rational ist, die nicht im tiefsten Kern sozusagen so einen demokratischen Moment innehmen, sondern die Macht des Stärkeren. Und das sehen wir ja alles. Insofern fand ich, dass diese Geste, dieses Geschenk wahnsinnig zeitgemäß, weil wir reden von diesen Zeitenwenden, von der neuen Machtpolitik, vom Machtverlust Europas, von denen, die dann bleiben, Putin, Trump und so weiter. Und Erdogan möchte da mitspielen, möchte da mit dabei sein. Und das sehe ich da drin. Also insofern sehe ich das als was wahnsinnig zeitgemäßes, aber eben antiquiert im zeitgemäß, weil eigentlich sollte ja diese Form von Politik, von globaler Politik, von internationalen Beziehungen und so weiter überwunden sein. Ja. Aber um Gottes Willen, wir sind wieder mittendrin. Und das ist sozusagen dieses harte Zeichen, wo wir einfach kapieren müssen, dass die Utopie Demokratie, der wir so lange Jahrzehnte nachgelaufen sind, mit guten Gründen, und die eben auch so fundamental wichtig ist, eben auch für eine globale Machtarchitektur, politische Architektur, dass die jetzt beschossen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit anfängt zu bröckeln und zu wanken und zu schwanken. Und das ist nicht schön, was man dann erwarten kann, wenn man sagt, diese Linie geht weiter. Also das sehe ich da drin, insofern hochgradig dramatisch, hochgradig zeitgemäß und eben als Symbol, ein Symbol als auch eine Richtungsweisung.
Ja, absolut, mein Lieber. Bald im Fugengold-Online-Shop. Keine Knarren, natürlich nicht.
Nein, Schokolade in Goldpapier ist auch antiquiert. Weißt du, kennst du noch die Goldtaler aus unserer Jugend?
Ja, ich wollte gerade sagen, rumkugeln gibt's bei uns höchstens. Genau. Aber genug davon, Markus. Es gibt nicht nur das, worüber man sich aufregen kann. Es gibt auch ganz früh morgens im deutschen Fernsehen Aufreger. Ja. Und darüber freue ich mich sehr, dass du dieses Thema mitgebracht hast. Bin sehr gespannt auf deinen Take.
Ja, ich bringe Fußballmänner für Fugengoldmänner mit. Die zumeist feministisch gelesene Rapperin und Hyperpop-Künstlerin Ikimel trat im Frühstücksfernsehen beim ZDF-Morgenmagazin auf im Rahmen der aktuellen Fußballberichterstattung. So meinte zumindest das ZDF. Das Publikum erstarrte kollektiv. Ikimel musste bei ihrem Auftritt laut lachen. Die Medien und das Internet entfachten eine hitzige Debatte um diesen Auftritt. Ja, die Mediennation natürlich spaltete, und die ZDF-Männer fragten selbstzufrieden: Waren wir gut?
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Am Montag, den 6. Juli, performte Ikimel im ZDF-Morgenmagazin ihren Song Fußballmänner. Bevor ich auf diesen Song eingehe und den für euch rappen werde, erstmal die Anmoderation durch die beiden Moderatoren Andreas Wunn und Philipp Wortmann. Andreas Wunn sagte zunächst, ich zitiere ihn wörtlich: Ikimel ist ein Superstar in Deutschland und eine der umstrittensten Stimmen in der deutschen Rap-Szene. Sie steht für ausverkaufte Tourneen, sie spielt ganz oben mit in den Charts und steht auch für explizit provokative Texte. Zitat Ende. Also, sie ist erfolgreich und polarisierend, das steht unterm Strich, so wird sie eingeführt. Nichts Neues, nichts Aufregendes, nichts Unbekanntes. Das ist halt Ikimel. Dann geht Philipp Wortmann rein und sagt, ja, die einen feiern sie deswegen als große Feministin. Andere unterstellen ihr aber auch vulgären Männerhass. Und wir haben sie heute Morgen in die MoMA Arena eingeladen mit einem Song, der von Fußballmännern handelt. Und das ist natürlich schon das Erste, was hier passiert. Hier gibt es eine Markierung, wo man sagt, was hat diese Einleitung von Andreas Wunn mit, aha, das macht sie, also deswegen ist sie eine große Feministin oder vulgärer Männerhass. Das hat überhaupt keinen Sinn, also keinen Bezug zu der ersten Moderation, und markiert hier schon einen Weg, um den es gehen soll. Also hier eine Aufklärung oder Kloake. Und das ist eine Markierung, das ist eine Rahmung, die weder logisch noch zielführend noch sonst was ist. So wird über Ikimel diskutiert, das ist richtig, aber sie passt hier nicht hin. Und das zeigt sehr deutlich, dass Andreas Wunn und Philipp Wortmann, genauso wie die ZDF-Redaktion des MoMAs, einfach nicht verstanden hat, warum man Ikimel einlädt, wofür Ikimel steht und ob das sinnvoll oder vielleicht nicht sinnvoll wäre. Und überhaupt, was hat das alles konkret mit ihrem Song zu tun? Und es wird einfach klar, es geht wie immer beim ZDF in den letzten Jahren um eine verkrampfte Verjüngungskur, die man jetzt mit Ikimel machen sollte. Das sozusagen der richtige Plan ist, das ist eine andere Debatte. Und das ZDF möchte halt jung sein, und das geht, wie zu erwarten war, komplett schief. Aber die Anmoderation ist noch nicht zu Ende. Jetzt kommt nochmal Andreas Wunn und er sagt, Und jetzt wird's immer deeper und also deeper im Sinne von immer mehr, nicht nur ins Fettnäpfchen, sondern immer mehr in Abgründe von Moderation, Intellekt und Einordnungskraft und so weiter. Er sagt, Zitat wörtlich, alle männlichen Fußballfans jetzt bitte ganz entspannt bleiben, aber fest anschnallen. Hier ist Ikimel mit Fußballmänner. Und das ist der totale Tiefpunkt. Tiefer hätte Ikimel gar nicht kommen können, wenn man ihre Performance und den Songtext so richtig schlecht gefunden hätte. Genau über bzw. gegen diese deterministische und sehr, sehr schlichte Sicht auf Genderrollen und den Zusammenhang von Gender und Fußball rappt Ikimel ja gerade an, beziehungsweise macht sich genau über diesen Zusammenhang in ihrem Song lustig. Also die beiden Moderatoren wirken so, das muss man auch noch sagen, also schaut euch unbedingt diesen Clip an bei YouTube, als ob sie, und das ist so besonders absurd, etwas ganz, ganz Schmutziges berichten würden, mit so einer kindlichen Freude, wie wenn man früher mit 7 oder 8 Jahren von den Erwachsenen als schmutzig empfunden worden ist, weil man so einen versauten Witz erzählt hat. Aber dann doch auch wiederum leicht angewiderte Angsthaltung. Na, was, wo man sagt, man wissen halt nicht. Das ist schon not dirty halt. Und das Ganze gerammt in so eine künstliche Sprühsahne, Moralkulisse. Ja, ich sag mal, Moderationstraining und eine Beschäftigung mit den eigenen Inhalten würde hier eindeutig helfen. Also Marc und ich stehen da gerne zur Verfügung, Herr Wun, Herr Ortmann, wir helfen da gerne aus. Kommen wir mal besser zum Song, zu den Qualitätsinhalten. Ich möchte ein bisschen, also keine Sorge, ich werde nicht für euch rappen, aber nur, dass ihr ein bisschen dieses Feeling, dieses Flavor bekommt. Reich und dünn und ich hab alles, was du nicht hast. Ich bin schlau und wunderschön, oh Baby, alles an mir glitzert. Pussy gut, er ist so süß, ich werd zu einer Kitty Cat. Ich mag es, wenn es prickelt und er bringt mir noch ein bisschen Sekt. G-String, low waist, Ikimel is so based. Wir hatten eine schöne Nacht und dann ist es ein close case. Ich gehe auf den Balkon und läster mit den Girls ab und auf einmal fängt sie an zu labern, aber nicht vom Girls Club. Dann kommt die Hook. Sie hat einen Fanclub, dann auch noch von Hertha, Bitch, warum nicht Kreisliga? Die gehen eh viel härter. Und dann kommt der, Chorus. Fußballmänner, alles Penner, Bierbauch, Bratwurst, Leckerschmecker, Lattenkracher, Mertesacker, Tic-Tac in dem Tanga. Fußballmänner, alles Penner, Bierbauch, Bratwurst, Leckerschmecker, Lattenkracher, Mertesacker, Tic-Tac in dem Tanga. So, das ist sozusagen der Text, geht noch eine Strophe weiter, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, nur dass ihr mal so ein Feeling habt, so, ne? Also, ich entschuldige mich natürlich für die Zitat, aber man muss es mal performativ für euch machen. Durch die Perspektive, und das ist hier wichtig, einer selbstbewussten und selbstbestimmten Erzählerin wird im Song ein Spiel mit Genderrollen, Machtpositionen, Objektivierung und Selbstinszenierung gespielt, in dem der Fußball und der Zusammenhang von Fußball und Männlichkeit entzaubert wird. Und das auf eine ziemlich kluge, wenn auch platte Form. Das ist aber genau der Ansatz von Ikimel. Die möchte hier keinen intellektuellen Diskurs führen, sondern die möchte auf die Fresse im Bad Taste-Style einfach ihre Themen präsentieren. Und das ist ihr Thema in der Selbstbewusstseinskulisse, in der Self-Empowerment-Kulisse. Sehr klar, sehr dezidiert und das wirkt. Also das heißt, sie macht sich, oder die Zählerin im Song, macht sich über Fußballmänner und Fußballer lustig. Sie verspottet das Phänomen Fußball, nimmt es nicht ernst, ebenso wenig das Fansein von Frauen. Der Fokus ist auf Sex und die eigene Sexiness und sie kommt halt nicht umhin, sich immer zu loben. Das ist halt so dieses, hallo, ich bin eh die Coolste, die Beste. Das ist nichts anderes, was männliche Rapper die ganze Zeit lang machen. Also genau das ist der klassische Gestus. Sucht sich Männer nicht nach einem Trikot aus, also nach Vereinszugehörigkeit, sondern sie sucht sich die Männer aus, die sie mag, wenn der Lippenstift mit dem Trikot matcht und so weiter. Also es ist also ein anderes Kriterium, als so Fußballfan zu sein. Sie entzaubert das Phänomen Fußball, nimmt Fußball die Wichtigkeit, die Fußball in Deutschland einnimmt. Sie nimmt dem Fußball jede Bedeutung. Und sie ist auch keine Spielerfrau. Und eine Spielerfrau ist auch keine erstrebenswerte Position. Also hier haben wir nochmal eine feministische Kritik sozusagen an genau diesen Zusammenhängen. Fußballspieler sind, und das finde ich auch sehr, ist auch sehr klar, sie sind einfach nur Material. Also Sexpartner, so wie jeder andere auch potenziell Material sein könnte, ja. Und dann gibt es halt so dieses Zusammenhängen zwischen Sport und Sex, Lebensstil, Begriffe wie Mertesacker, Tiki-Taki, Winkel, Pass, Laufpass verbinden halt so eine Fußballsprache, so ein Jargon mit Dating-Strategien und Sex-Talk. Ja, es gibt sehr viele Wortspiele, sehr viel Bildsprache, G-String, Low-Waist, Tic-Tac in einem Tanga, Lattenkracher und das setzt so eine explizite Bildsprache dahin. Lilly Schröder kommentiert das in der Taz am 8. Juli, finde ich sehr pointiert, ich zitiere sie. An diesem Montagmorgen steht die Berliner Rapperin auf der Bühne des ZDF-Morgenmagazins. Fußballmänner, Allespenner, Bierbauch, Bratwurst, Leckerschmecker, Rap-Mama Icky, wie Fans die 29-Jährige nennen. Die Kamera schwenkt ins Publikum, das wie eine Ausflugsgruppe eines Mehrgenerationsprojekts wirkt. Finde ich sehr pointiert. Auf den Rängen sitzen U14 und Ü50-Jährige vereint in einer kollektiven Schockstarre. Keiner bewegt sich zur Musik oder wippt mit, stattdessen irritierte, überforderte und versteinerte Blicke. Der Zusammenprall der Welten scheint die Rapperin eher zu amüsieren als zu verunsichern. Immer wieder kichert sie, zum Schluss ruft sie: Wir freuen uns auf die Frauen-WM nächstes Jahr. Fand ich auch ein unfassbar geiles Statement. Moderator Andreas Wunn meint danach, Scherben aufsammeln zu müssen, und dann sagt er, O-Ton Wunn: Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein, das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Gen Z. Zitat Ende. Also man kann es immer noch schlimmer machen, ja. Und interessant ist da hier, dass dann halt sozusagen Kunst versucht, gezähmt zu werden, ja, so betreutes Fernsehen angeboten werden für all diejenigen, die mental schon vor 10 Jahren abgeschaltet haben und sich nur noch berauschen lassen bei von MoMA oder so, ja, also völlig unsinnig, völlig unnötig und also was soll der Shit? Und dann geht's um Provokation. Icky Mel ist eben gelebte Provokation, ja, indem sie traditionelle Männlichkeitsbilder ironisch hinterfragt, schamlos über Sex rappt, und warum sollte man auch Scham haben, wenn man über Sex rappt, und sexistische Sprache aus einer radikal weiblichen Perspektive heraus umdeutet, verkörpert sie eben für viele junge Frauen eine neue Form weiblicher Selbstbestimmung. Ihre Kritik an patriarchalen Strukturen verpackt sie in partytaugliche Beats, witzige und selbstrhetorische Reime. Das mag man oder das mag man eben nicht, aber das ist sehr klug gemacht, das ist sehr durchdacht, das ist sehr auf die 12. Also insofern sehr funktional. Die Reaktion war erwartbar. Ja, die Medien, die sozialen Medien, das hat zu einer kurzfristigen Debatte geführt, gesellschaftlichen Debatte geführt, ja. Früher wäre das so nach einer Sendung, wäre das in einem Tag abgegessen gewesen, weil nur halt eben die Leitmedien das durchgespult hätten. Heute, dank dem Internet, ist das halt ein Riesenthema geworden und alle haben sich irgendwie beteiligt. Und Icky Mel selbst hatte schon die Fallhöhe vor ihrem Auftritt vorausgesehen und sagte dann, Zitat Icky Mel: Heute spiele ich vor einer Schulklasse und Ü50. Das postete sie vor der Sendung auf ihrem Social-Media-Kanal und die verhaltene Resonanz im Studio gab ihr natürlich recht. Es gab aber auch hier bei den Reaktionen von rechts etwa großes Tohuwabohu. Da gab halt ein größeres Geschütz wurde aufgefahren. Die rechtskonservative Influencerin Annabelle Schunke untertitelte ein Video des Auftritts mit den Worten, Zitat, ihr Rundfunkbeitrag bei der Arbeit, Zitat Ende. Und nannte ihn eine, Zitat, beeindruckend talentfreie Playback-Show, Zitat Ende. Dass man verpflichtet sei, für so etwas zu bezahlen, sei, Zitat, unfassbar. Zitat Ende, lautete eine Antwort darunter, die über 15.000 Menschen mit gefällt mir markiert haben. In Zeiten, in denen Forderungen nach einer Abschaffung des Rundfunkbeitrags lauter werden, hat sich das ZDF mit der Einladung durchaus etwas getraut. Das ZDF selber hat das natürlich alles so hier klar abgebildet, das ist alles super, das ist der Zeitgeist, das ist Popkultur, das wollten wir genauso machen und so weiter. Aber im Endeffekt ging es ja, sie wollten Promo machen für sich selbst, sie wollten Promo machen für das Morgenmagazin, sie wollten die Verjüngung durchziehen und so weiter. Das sollte stattfinden. Aber im Endeffekt, die Einzige, die gewonnen hat, ist natürlich Icky Mel gewesen, weil das war natürlich ein ganz klarer PR-Sieg auf ganzer Linie für sie. Micky Beisenherz hat es dann als Hurz 3 bezeichnet, also mit Blick auf Harpe Kerkeling, die Hurz-Aktion, dann wurde es noch höher gegriffen, die Sex Pistols bei der BBC, also das ist natürlich ein absurder Vergleich, und so weiter. Also es wurde hochgejazzt ohne Ende, und dann sagte ein Blogger, so Thomas Knüver, Buchautor und Blogger, sagte, ja gut, das ist halt so die Berliner Popkultur-Bubble, so total zeitgemäß, aber man sieht, wie weit die Republik gespalten ist, halt im Spannungsfeld zwischen dieser Bubble und den Gesichtern. So, Marc, mein Lieber, was kann man aus deiner Sicht vom MoMA-Auftritt von Icky Mel und aus der Debatte über diesen Auftritt mitnehmen und lernen? Zum Beispiel über Themen wie Gender, Macht, Moral, Konservatismus, künstlerische Kraft sozusagen im Umgang mit diesen Themen. Oder legt uns das nahe, dass wir beide zur MoMA müssen und wir rappen dann Fugengoldmänner?
Das mit dem MoMA lassen wir mal. Erstmal würde ich sagen, zu allem anderen sagt das jede Menge, finde ich. Also ich finde, es wäre auch immer in der ZDF-Redaktion das durchgesetzt hat. Erstmal richtig cool. Natürlich überhaupt kein Zielgruppenmatch, aber Bühne und Plattform finde ich sehr, sehr geil. War auch abzusehen, dass es, glaube ich, genau auf die Resonanz stößt. Ist, glaube ich, kein Zufall. Oder hat man wieder genau die richtigen getriggert? Finde ich super gut. Traditionalisten, alle genannten, die Kulturkonservativen, natürlich bitte auch die Rechten, hervorragend. Ob da irgendwelche Filterbubbles dann ganz viele Likes für irgendwelche hirnlosen Kommentare geben, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde die Haltung, ich finde Iki Mell als Künstlerin erstmal, als künstlerischen Move total gut, auch jetzt für die Zeit. Es ist großartig, also musikästhetisch, nicht die Musik, die ich sonst höre, aber künstlerisch ist es total cool. Und überhaupt gar nicht, weil es subtil oder fein ziseliert wäre, gerade das Gegenteil nicht. Der Auftritt hat genau das gezeigt, was es kann und braucht. Pop, Rap, Performance, das, was es tun sollte, jetzt auch gerade irgendwie so ein toten, formatierten Fernsehraum mal kurz wieder aufreißen. Und zwar mit beiden Händen, und zwar so richtig. Dieser Song Fußballmänner, klar, überdreht, vulgär, feministische Club-Energie, fand ich richtig cool. Richtig, also ich fand es auch richtig gut, diese Provokation, auch in dem grellen, krassen, provokativen, unangenehmen Sinn. Und ich fand diese Reibung auch geil und auch gewollt. Also es war richtig cringe, sich das anzugucken. Von den Moderationen, die du sehr gut analysiert hast, bis zu diesen ganzen Momenten, wo einfach alle Beteiligten, ich glaube die Redaktion, die Moderation, auch Iki Mell selbst und wiederum ihre Fans online, das war so ein Cringe-Fest. Das war irgendwie richtig, es war schwer zu sehen, aber es war richtig cool, finde ich. Auch super, weil irgendwie zwischen Wetterkarte und WM Doku und diesem routinierten Morgenmagazin, wo alle normalerweise fast in der Tiefschlafphase bleiben können, beim Gucken und Machen von dem Ganzen, fand ich das ein super, super Raum dafür. Und ja, ich finde, fast bei ihr gehören diese Momente und diese Skandale natürlich zum Werk dazu. Diese Provokation und dafür das richtige Framing, die richtigen Bühnen dafür zu suchen, fand ich künstlerisch total geil, weil ja klar, sie kann die Berliner Clubkonzerte spielen und die richtigen Festivals und da Preaching to the Converted machen sozusagen, oder sie kann halt das Morgenmagazin und da gibt's richtig Provokation. Finde ich sehr, sehr gut und künstlerisch gesehen darf sie auch mal plump sein, wenn sie so der Nerv noch trifft zu Fußballmännlichkeit, fragilen Männer-Egos, Fernsehbürgerlichkeit, öffentlich-rechtlichen Formatroutinen, auch so einer Generationsästhetik, die gebrochen wird. Und dann ist egal, ob man jetzt Iki Mell als Kunstfigur oder musikalisch mag oder nicht. Ich finde, man kann hier gut erkennen, dass dieser Moment so viel mehr Gegenwart hatte als alles, was so, oder als ganz, ganz viel, was gerade als Kulturbeitrag so glatt durchmoderiert wird. Also 3 Daumen hoch, ja.
Ja, für uns ist das auch der letzte Beitrag zur Fußball-WM. Damit möchten wir die Fußball-WM beenden, für beendet erklären. Weltmeisterin ist Iki Mell in diesem Spiel. Es wird ja immer trauriger, je enger die Spiele werden. Viertelfinale, Halbfinale, Finale, nächste Woche Finale. Alles scheiße, alles Fußballmänner, könnt ihr abschalten. Und das andere, was ich noch sagen wollte, wir werden vielleicht nächste Woche, ich weiß noch nicht, ob ich mich dazu ermüßigen kann, es gibt so ein Gegenlied, sozusagen auf einer ganz anderen Ebene, das zeigt, wie einfach los, wie plump, wie anachronistisch, wie langweilig, wie intellektuell dürftig und so weiter Rechte MusikerInnen sind und nicht MusikerInnen sind, eigentlich JournalistInnen sind, die einfach mal die Klampfe rausholen, das Lagerfeuer-Feeling machen. Larissas Woche von Apollo News hat einen Song gemacht, der gerade im Netz auch so ein bisschen hin und her geht. Alle feiern ihn ab, Ulf Poscher, Julian Reichelt natürlich, der Ketzer der Neuzeit und so weiter. Das rechte Geschmeiß, natürlich ironisch formuliert. Ich bin ja auch Fungold, Content-Rapper. Vielleicht auch Content-Rapper, ist auch noch. Content-Rapper, ja. Auf jeden Fall ist dieser Song oder dieses so-called Song ist genau das Gegenteil von all dem, was die große Stärke des Songs von Iki Mell ist. Ich sag mal, wir bleiben beim Niveau, wir gehen von den Rechten weg, wir bleiben mal beim Niveau, Niveauschleife mal weg von Iki Mell hin zu der berühmten Autorin Ingeborg Bachmann und unserer Gaststimme.
So ist es. Markus Fugis, ich freue mich sehr, dass wir eine Gastkolumne bekommen haben von Frank Berzbach. Frank ist unser Freund, auch Freund des Podcasts hier, lehrt an der Technischen Hochschule Köln, ist aber vor allen Dingen Autor und er schreibt seit vielen Jahren über kreatives Arbeiten, Schönheit, Ästhetik, auch über Spiritualität oder die Kunst im Alltag Tiefe zu geben. Einige Bücher kennt ihr vielleicht, so wie Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, Ästhetik des Alltags oder Formbewusstsein. Das sind total inspirierende Texte, kann ich euch nur ans Herz legen. Und wenn ihr Updates von Frank wollt oder die Bücher schon kennt, kann ich euch an der Stelle nur empfehlen. Schaut mal auf seine Website frankberzbach.de, die findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr seinen Newsletter abonnieren. Frank hat uns die Gastkolumne heute spendiert und zwar zum aktuellen Dokumentarfilm Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Regie von Regina Schilling. Sandra Hüller spielt mit, wie in sehr, sehr vielen Filmen gerade. Das ist eine filmische Annäherung an Ingeborg Bachmann. Das trifft es vielleicht am besten. Der Film verbindet Archivmaterial, Bachmanns Texte und eben auch eine fiktionale Ebene, in der dann Sandra Hüller, die Autorin, spielt und mehr sogar noch sich ihr so ein bisschen suchend annähert. Das gibt diesen imaginären Tag in den letzten Jahren in Rom, wo das spielt. Und gesehen und verorten tut das Ganze jetzt für uns Frank.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Jemand, der einmal ich war, heißt der neue Film über Ingeborg Bachmann, der gerade in die Kinos gekommen ist. Regina Schilling, eine ziemlich interessante Filmemacherin, hat sich in einem avantgardistischen Dokumentarfilm einem schwierigen Gegenstand angenommen. Und zuerst habe ich mich gefragt, ob ein Bildmedium uns überhaupt beibringen kann, was das sprachliche Werk einer Dichterin angeht. Aber nachdem ich den Film gesehen hatte, war ich sehr, sehr begeistert. Es gibt eine kurze Reise durch die Zeiten des unerwarteten frühen Erfolgs von Ingeborg Bachmann, die höchsten Literaturpreise, die die junge Lyrikerin bekommt. Sie landet auf dem Titel des Spiegelmagazins. Sie bekommt den Preis der Kollegen der Gruppe 47 umgehangen. Es gibt eine Reise in die Schrecken und die Herkunft, ihre Erfahrungen in Bombenkellern als Jugendliche. Der Vater, der vor 1933 schon in die NSDAP eintritt. Und wir bekommen Einblick in ihren lebenslänglich aussichtslosen Versuch zu lieben. Erst scheitert ihre komplizierte Liebesbeziehung zu Paul Celan, der sich das Leben nimmt. Dann zum homosexuellen und unerreichbaren Hans-Werner Henze, für den sie Libretti schreibt. Schließlich einige Jahre Ehe mit Max Frisch, die aber in der Trennung enden. Und nach dieser Trennung stürzt Ingeborg Bachmann in einen gesundheitlichen Abgrund, ist mehrfach in Kliniken und erzählt Horrorgeschichten aus der Behandlung in diesen Kliniken. Es gibt in dem Film O-Töne von Marcel Reich-Ranicki, der in den 60er Jahren predigt, dass Frauen für die Literatur und die Kunst einfach nicht geeignet seien. Zitat: von der Natur sei anderes für sie vorgesehen. Und es gäbe zwar Ausnahmen wie Droste Hülshoff und Bachmann, aber die würden eher die Regel bestätigen. Es ist eine Zeit, in die wir da blicken, in der schon für gesunde Seelen zahlreiche Alltagsschrecken existieren. Aber aus der Sicht einer kriegsversehrten, sensiblen Künstlernatur, einer Seherin, die viel größere Augen und viel größere Ohren hat als andere, formiert sich dieses Leben zu einer stillen Tortur. Egal ob tiefe Provinz in Klagenfurt, wo sie 1926 geboren wird, in Wien oder Deutschland und selbst in Rom, in dem sie lebt, fällt sie aus Raum und Zeit. Den halben Film lang klingt das Telefon, ohne dass sie dran geht. Sandra Hüller, die im Moment überall zu sehen ist, ist auch hier zu sehen als Ingeborg Bachmann, allerdings vielleicht nur in 20% oder 30% der Filmzeit. Die Hauptdarstellerin des Films bleibt Ingeborg Bachmann und Archivaufnahmen bei Preisverleihungen, in Interviews. Und es gibt für diese Dichterin kein richtiges Leben. Ihre Zeit, ihr Unbehagen am eigenen Geschlecht, ihre überwache Wahrnehmung und ihre ausgeprägten Fähigkeiten zu fühlen, verhindern jede Gemeinschaft und Zugehörigkeit. In einem Interview spricht sie über die Krankheit der Männer. Zitat: aller Männer. Wissen Sie das denn nicht? Aber diese Aussage ist weit entfernt vom gegenwärtigen Zuschreibungen der Schuld, vom heutigen leichtfüßigen Popfeminismus. Ihre Diagnose geht viel tiefer. Bei Ingeborg Bachmann scheint kein Missstand allein dem Zeitgeist zu entspringen, sondern sie sammelt ihr vielfältiges Material, das beweist, dass im kollektiven Unbewussten, in der Archaik dieser Kultur, im tiefen psychologischen Unbehagen seit Urzeiten etwas nicht stimmt. Das ist die Wahrheit, die die Dichterin für zumutbar hält. Die Einsicht in die Grunddissonanz, dass man als Mensch weder der Zeit, einer Gruppe oder einem Kosmos angehört, könnte eigentlich dazu führen, dass wir freundlicher miteinander umgehen als Schicksalsgemeinschaft. Aber das geschieht nicht. Vielleicht war es ein Trost für die Dichterin, dass zumindest der Tod kommt und dann wird es anders. Nur ließ sie nicht los, dass wir eben noch auf die eine oder andere Art sterben müssen. Und in ihrem einzigen Roman, Malina, der nur der erste Band eines umfassenden Zyklus werden sollte, beginnt sie ihr Todesartenprojekt. Im Film sehen wir Sandra Hüller in der Rolle der Dichterin einen Berg Zeitungen kaufen. Sie schneidet die zahlreichen Meldungen über Femizide aus, bis sie schließlich eine Sammlung hat. Über die wird sie schreiben. In ihrem Nachlass finden sich 5000 Seiten aus diesem Todesartenprojekt. Und das ist nicht allein als Anklage und nicht nur als eine Gender-Theorie gemeint, sondern es ist eine poetische Dokumentation einer grausamen Normalität, der zumindest sie nicht angehört, weil die Kunst und das Schreiben sie dazu in Distanz bringen. Wenn sie nicht schreibt, erscheint ihr die Welt fremd. Sie hat dennoch ständig Angst davor, ermordet zu werden. Das Leben und schon gar nicht das Werk dieser Dichterin passen in einen Film. Und man sieht diesem meisterlichen dokumentarischen Annäherung an, dass die Filmemacherin Regina Schilling und auch ihr Hauptdarstellerin Sandra Hüller sich darüber im Klaren sind. Der Film ist eine große Bereicherung und eröffnet Türen zum Verständnis, gibt Auskunft über eine Persönlichkeit, über die Kunst und über Bachmanns inneres Zeitalter der Extreme. Während die meisten gängigen Dokus denkdünne Biopics sind, egal ob zu Priscilla Presley, Amy Winehouse, Frida Kahlo, Paula Molosan-Becker oder Coco Chanel, in denen das Werk vernachlässigt und das ganze Leben in eine eindimensionale Liebesgeschichte eingeschmolzen wird, zeigen uns Regina Schilling und Sandra Hüller, es ist komplizierter. Nehmt euch Zeit, sperrt die Ohren und die Augen auf. Das ist auch filmisch zumutbar. Dabei wird auch historisch gedacht. Die Filmemacherin vermeidet, dass ein gegenwärtiger Jargon unbedacht auf die Vergangenheit projiziert wird. Dieser Film treibt einen ans Bücherregal und zum Lesen, auch in den Buchladen. Am liebsten würde ich morgen sofort wieder ins Kino eilen, um ihn erneut anzusehen.
Frank, super, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Kritik und auch eine super Einordnung. Danke, danke dafür. Klingt nach hartem Tobak, aber auch sehenswert. Ich finde, poetische Dokumentation einer grausamen Realität ist so ein Satz, der sich bei mir festgesetzt hat aus dieser Kritik. Und ich finde vor allen Dingen abschließend, jenseits von dem Ingeborg-Bachmann-Doku-Film, was Frank formuliert, finde ich eine ganz berechtigte Kritik an sehr, sehr vielen KünstlerInnen-Biografien, die gerade verfilmt werden, sei es in der Kunst, in der Musik oder Literatur. Es gibt so einen Trend von Verknappung dieser Personen und des Schaffens auf so Lifestyle- und Biopic-Punkte. Das war schon in der Freddie Mercury bzw. Queen-Dokumentation ging es mir so. Es gibt ja natürlich so ganz unschaubare Sachen wie die Motley Crue-Doku oder sowas. Es gibt wahnsinnig viele Künstlerinnenbiografien und die meisten davon empfinde ich als gescheitert, weil sie immer entweder das Werk komplett ausklammern oder sich dem wahnsinnig oberflächlich nur nähern können. Dass es mit dem Ingeborg Bachmann, deswegen auch Dokumentarfilm, vielleicht anders funktioniert hat oder sogar geglückt ist, glaube ich, Frank. Ich werde mir den Film erst noch anschauen. Mir bleibt nur in Erinnerung zwei sehr kritische Dokus aus den letzten Jahren, zum Beispiel unter anderem der Michael Jackson Film, der die Pädophilie-Vorwürfe einfach komplett ausklammert, oder auch so ein Baz Luhrmann Film über Presley, Elvis Presley, der so eine Art Extended Musikvideo ist, natürlich bildgewaltig, aber auch da problematische soldatische Ehrerzählung oder auch wieder eine Liebe zu einer Minderjährigen, seiner späteren Frau, einfach komplett ausklammert. Deswegen spannende Filmempfehlung. Dank dir, Frank.
Ja, vielen Dank, Frank. Ich fand das auch wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Kunst muss man manchmal aushalten. Das ist das Wesentliche bei Kunst. Also sie muss nicht unterhalten, sie muss nicht gefällig sein, sie muss nicht meinen Nerv treffen. Aber man muss bereit sein, Kunst aushalten zu wollen. Und wenn man sich mit dem Werk von Ingeborg Bachmann beschäftigt, dann muss man das aushalten. Also ich habe keinen ihrer Texte erstmal genossen, als ich ihn gelesen habe im Studium. Nein, also das ist nicht weder positiv noch negativ, sondern es war jetzt nicht so, was ich gesagt habe, boah, wow, ich falle in den Strudel, ich wache am anderen Tag wieder auf, weil ich alles gelesen habe und so. Es war wirklich hart, auch hart, sich reinzudenken, stattfinden zu lassen. Und so ist der Film, und ich finde, Frank hat das mustergültig einfach herausgestellt, auch dieses Moment des Performativen, dieser Mischung aus mit fiktionalisierten Szenen, dokumentarischen Anteil, also sozusagen auch die Art und Weise heranzugehen. Und es wird, finde ich, sehr, sehr deutlich in diesem Film, dass wir, wenn wir über KünstlerInnen sprechen, also hier bleiben wir mal bei AutorInnen, dass wir eigentlich AutorInnen-Biografien haben und nicht Autobiografien. Der Begriff der Autobiografie ist kompletter Bullshit. Sondern es geht eher um dann die, also wenn diejenigen, also über dem künstlerischen Feld, die etwas geschafft haben, ist dieses Moment des Schaffens selbst ein Prozess einer eigenen Fiktionalisierung oder einer eigenen textuellen Transformation in dem, was man tut und wie man es tut. Und das fand ich sehr, sehr, sehr stark, wie Frank darauf hingewiesen hat und das herausgearbeitet hat, um mal mit diesem sehr schwierigen Begriff der Autobiografie, und dann ist man sehr schnell dran, ne, so kleinste Biografie-Snippets zusammenzufügen zu einem großen Ganzen, und da haben wir die Ahnung, wer die oder der Künstler, Künstlerin waren. Von daher, sehr sehenswerter Film, können wir sehr empfehlen, und vielen Dank, Frank, für diese tolle Einordnung.
Liebe Fugis, egal ob Ingeborg Bachmann oder Ikimel, es gibt jetzt noch ganz andere neue Gründe, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen, nämlich eure Gesundheit. Und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt in der letzten Meldung.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
The Art Newspaper hat am 7. Juli als eines von vielen Medien mal wieder darüber berichtet. Ich möchte das als Anlass nehmen, dieses Thema hier bei Fugengold mal mit einzubringen. Mehrere Regierungen mittlerweile, auch in Europa, wollen Kunst- und Kulturangebote stärker als Teil von Gesundheitspolitik denken. Im Zentrum stehen jetzt in der aktuellen Debatte Wales und Griechenland. Wales will prüfen, wie Kunst-, Kultur- und Sportprogramme stärker in präventive Gesundheitsstrategien und in NHS eingebunden werden können. Griechenland ist schon weiter und hat ein Modell der Cultural Prescription, also Kultur auf Rezept. Das ist schon in die öffentliche Gesundheitsstruktur überführt worden. Unter anderem natürlich auch das Kunstmagazin Monopol, zitiert die Psychobiologin Daisy Fancourt mit einer etwas zugespitzten Formel, die ich aber gut finde: Wäre Kunst eine Pille, würden wir sie jeden Tag einnehmen. Auch Deutschlandfunk Kultur hat natürlich über dieses Thema gesprochen unter dem Titel Soziales Rezept Kunst und Kultur für mentale Gesundheit. Ihr seht, das ist gerade überall in den Medien, hat mich natürlich auch als jemand aus dieser Branche total interessiert, wollte ich mir direkt mehr dazu reinziehen und das mit dir, Markus, und euch, Fugis, mal besprechen. Also es gibt ja belegt, dieses Social Prescribing im britischen Gesundheitssystem ist nicht völlig neu, aber jetzt eben wieder gerade in aller Munde. NHS, also National Health Service in England, beschreibt es als Ansatz, der Menschen mit Aktivitäten, Gruppen oder Angeboten in ihrer Umgebung verbindet. Praktische, soziale, emotionale Bedürfnisse werden dabei adressiert. Also so runtergebrochen, ganz pragmatisch, finde ich das aber auch wichtig. Das ist der verbindende Kit und vielleicht auch das, worauf ich am Ende nochmal eingehen will, was vielleicht auch so eine Funktion hat oder sowas ganz Praktisches, was man manchmal vor allen Dingen in manchen eher hetzerischen Medien übersieht oder verpasst, wofür Kunst und Kultur eigentlich ist. Das ist nichts Abgehobenes, das ist nichts im Museum, nichts Intellektualisiertes, sondern es hat was ganz, ich will nicht sagen Hemdsärmliches, aber was ganz Alltagsbezogenes, was uns alle verbindet und irgendwie auch soziales Gefüge schafft. Im wahrsten Sinne Fugengold sozusagen. Es geht nämlich darum, dass hier wird besonders genannt bei diesem Social Prescribing Menschen mit unter anderem Langzeiterkrankungen, psychischen Belastungen, Einsamkeit, Isolation oder eben einfach komplexeren sozialen Bedürfnissen. Die WHO hat dazu schon 2019 einen großen Bericht zur Evidenzlage von Kunst und Gesundheit veröffentlicht. Darin wurden über 3000 Studien ausgewertet. WHO sieht eine wichtige Rolle von Künsten bei der Prävention, Gesundheitsförderung sowie Management und Behandlung von Krankheiten. Wichtig ist auch, die Evidenz ist total breit und heterogen, also von Pilotstudien, Fallstudien, Kohärenzstudien bis hin zu randomisierten Studien, also eine gute Evidenzlage dafür eigentlich, und deswegen finde ich das so wahnsinnig spannend. Und jetzt wird eben Kultur auf Rezept politisch gerade stärker verhandelt, unter anderem natürlich auch, weil Gesundheitssysteme unter Druck stehen. Psychische Belastungen nehmen immer stärker zu, Einsamkeit, lange Wartezeiten, alternde Gesellschaften, überlastete Fachärztinnen und Ärzte. Das Kulturangebot scheint jetzt hier erstmal als präventive und vor allen Dingen niederschwellige und gemeinschaftsbildende Ergänzung und nicht, natürlich muss man dazu sagen, als Ersatz für Therapie oder Medizin. Und die gesellschaftliche Einordnung finde ich dabei besonders spannend. Der spannende Punkt ist, ist Kultur hier jetzt mal mehr als ein nice to have, sondern Teil von Gesundheit, von Prävention, von öffentlichem Leben. Also was ist dann Kultur eigentlich wert? Das kann jetzt hier mal neu verhandelt werden. Nicht nur über Euros in der Kulturförderung, Kulturstaatsministerunterstellung und einem Kulturkampf, der gerade auch in den Medien stattfindet, sondern wenn Kunst, Musik, Theater, Literatur, Museumsbesucher Menschen wirklich helfen können gegen Einsamkeit, Angst, Depressionen, Krankheiten und vor allen Dingen eben auch soziale Isolation, von der viele Krankheiten ausgehen, dann ist Kultur eben keine Dekoration am Rande der Gesellschaft, nichts Elitäres, sondern ist Kulturinfrastruktur, die Räume schafft, in denen Menschen eine Beziehung finden, Aufmerksamkeit, Selbstwirksamkeit erfahren können. Und gleichzeitig finde ich, und das ist das Spannende, glaube ich, an der Debatte, muss man vorsichtig bleiben, weil Kunst ist jetzt nicht nur dadurch wertvoll, dass sie messbar heilen kann. Die ist schon immer und vorher auch wertvoll. Die Gefahr sehe ich in der Debatte bei so einer Art Nützlichkeitsfalle. Kultur wird nur noch dann politisch verteidigt, wenn sie auch Gesundheitskosten senkt oder sowas, Arbeitsfähigkeit verbessert, Symptome reduziert. Also dann ist die Kunst wieder nicht frei, sondern zweckgebunden. Ich finde, eine bessere Einordnung wäre, Kunst kann jetzt keine billige Ersatztherapie werden, aber Kultur und Gesundheitspolitik sollten sich verstehen, sollten gemeinsam arbeiten, weil Menschen eben mehr als Medikamenten und Arztbesuche und Therapien brauchen, sondern eben auch Räume und Beziehungen und gemeinsame Erfahrungen. Und deswegen finde ich am Ende trotz dieser verschiedenen Haltungen und Blicke darauf, das total, ich bin da trotzdem sehr hoffnungsvoll, auch bei dem Thema Kultur auf Rezept sozusagen, weil es eben eine völlig neue Seite beleuchtet und vor allen Dingen nochmal klar macht, und das ist mir in der aktuellen Diskussion total wichtig, wo es um Kürzungen geht, um Kulturkampf, um Verwertungslogiken, Kapitalisierung, KI-Contents und so weiter. Kunst ist nicht ein Luxusproblem, sondern was gesellschaftlich tragen muss und anschlussfähig sein muss. Kunst ist dann und Kultur kein Luxus, sondern Infrastruktur, so eine Art Wertspeicher. Ne? In Kunst und Kultur verarbeiten wir als Gesellschaft, was da jetzt gerade passiert. Entwicklungen werden gespiegelt, kritisiert, auch verhandelt, siehe Ikimel, auch provokativ manchmal verhandelt, und die Politik reagiert dann so tagesaktuell natürlich drauf und Amtszeiten basiert, und die Kunst arbeitet aber oft tiefer. Die hält dann auch fest, was so eine Zeit gerade denkt, was sie befürchtet, was sie begehrt, zerstört oder auch noch nicht versteht. Und deswegen finde ich, und das ist sowas, was ich in dem aktuellen Diskurs total wichtig finde, was auch für die Nachwelt vor allen Dingen immer von unschätzbarem Wert ist, von dem, was man später über diese Zeit dann erfahren kann sozusagen. Wenn die jetzt zusätzlich Einsamkeit, Angst, Depressionen irgendwie noch mitbekämpfen kann, umso besser. Aber Kunst darf nicht nur dann zählen, wenn sie nachweisbar nützlich ist, sondern es halt mehr als Prävention, sondern ja, einfach so eine Art Festwertspeicher von dem, was gerade passiert und vor allen Dingen in Zukunft noch viel, viel wichtiger wird. Genug mit meinem großen Appell hier. Du weißt, du merkst, das hat mich sehr bewegt. Frage an dich, Markus, wie siehst du das, wenn Kultur jetzt Teil von der Gesundheitspolitik werden wird oder werden kann? Ist das eine Aufwertung von Kunst oder die Falle einer Instrumentalisierung, weil die Kunst dann wieder beweisen muss, dass sie wirklich nützlich ist?
Ist beides, je nachdem, wie du siehst und wer das sieht. Das eine ist, du kannst sagen, es erhöht eine Systemrelevanz von Kunst über ein funktionales Gesellschaftssystem, also das Gesundheitssystem. Fair enough. Du kannst sagen, klar, also wenn du in einem funktionalen Gesellschaftssystem integriert bist, das nicht dein System ist, dann folgst du anderen Logiken. Also wann wirst du verordnet, wann wirst du angewendet, wann findest du statt? Aber die Frage ist, ob das jetzt so ein Problem ist, wenn Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern eine Kunsttherapie verschrieben bekommen. Meine Güte, Das Ende macht ja die Kunst nicht schlechter. Das macht ja nicht den Gegenstand der Therapie schlechter. Oder das entwertet das ja nicht. Das ist einfach in einem funktionalen System. Man muss halt Symptome XY haben oder Krankheitsbilder XY haben und dann kriegst du halt was verschrieben. Und das finde ich ist unproblematisch. Natürlich gibt es auch Selektionsfilter und so weiter und vielleicht auch welche Kunstverständnisse gehen und aber soweit will ich nicht denken. Also ich denke erstmal so, das ist ein Schritt näher an einer Stabilisierung eines Kunstsystems als gesellschaftlich relevant. Die andere Seite ist natürlich klar, dass es so Interessensmomente hat, die nicht die ureigensten Interessen von KünstlerInnen sind. Also jemand wie Jonathan Mese würde natürlich sofort draufschlagen und sagen, das ist ein kompletter Blödsinn. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das geht halt nur, wenn die Krankenkassen von der Diktatur der Kunst bestimmt werden. Ich glaube, man kann sich das anschauen. Die Kunst ist unabhängig von dem Gesundheitssystem. Sie findet statt, sie ist da, sie entwickelt sich. Und wenn es dann Verbindungsmomente gibt, dann sollte man erstmal schauen, was dabei rauskommt. Also das von vornherein, sagen wir mal, abzulehnen oder nur mit Instrumentalisierung zu kommen oder nur euphorisch zu sein, finde ich unsinnig. Sondern ich würde einfach sagen, lass es machen. Lass es geschehen und schauen, was dabei rauskommt und wie das wirklich dann ist und wozu das führt und ob das wirklich was verbessert, weil die Grundidee ist doch schön, dass es eben nicht nur Medizin gibt, sondern also wenn ihr euch zum Beispiel mal die Boysche Apotheke anschaut, ja, also wo dann wirklich die Körperregionen, also für den Geist, fürs Herz, für den Bauch, für die Genitalien und so weiter, für die Beine, für die Füße, so ist ja die große Boysche Apotheke aufgebaut. Und warum denn nicht so, mal holistisch auf dieser Ebene zu denken? Also, ich sag ja. In unserer Zweierabstimmung sagen wir beide ja.
So, genau so ist es, Markus. Welche gesundheitlichen Mehrwert oder Nutzen Fugengold bietet, das bleibt euch, lieben Fugis, natürlich das zu beurteilen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart heute in der Sonntagabend-Edition. Wir sind nächste Woche wieder wie gehabt samstags für euch da. Freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Ihr hört alle Folgen natürlich auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und uns bleibt jetzt nur in aller Gesundheit zu sagen:
Nebenwirkungen mit Markus S. Kleiner, keine Nebenwirkung unbedenklich. Marc Thaddäus Süß und ansonsten bleibt doch einfach golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.